Fall 94 aus der Koansammlung Shoyoroku. Tosans Krankheit. Einführende Worte. Der Untere kritisiert nicht den Oberen. Die Geringen beeinflussen nicht den Edlen. Auch wenn du dich selbst beherrschen und anderen folgen kannst, kannst du dich nicht mit schwerem Abmühen mit Hilfe des Leichten. Wenn die vier Elemente nicht im Einklang sind, wie kannst du sie da pflegen und umsorgen? Der Fall. Als Tosan sich nicht wohlfühlte, fragte ihn ein Mönch: Ihr seid krank, verehrter Lehrer. Aber gibt es da jemanden, der nicht krank wird? Gibt es, antwortete Tosan. Dieser, der nicht krank ist, kümmert er sich um euch? Fragte der Mönch. Ich habe die Gelegenheit, mich um ihn zu kümmern, sagte Tosan. Wie ist es, wenn ihr euch um ihn kümmert? Fragte der Mönch. Dann sehe ich nicht, dass da irgendeine Krankheit ist, sagte Tosan. Lobende Verse. Den stinkenden Hautsack entfernend, den Haufen roten Fleisches wegwerfend. Sofort sind die Nasenlöcher senkrecht, schon ist der Schädelknochen ausgetrocknet. Der alte Arzt sieht nicht die Beschwerden von vorher. Der Junge sieht sie, hat aber Schwierigkeiten heranzukommen. Wenn das Wasser des Feldes abfließt, tritt die Nässe des Herbstes zurück. Wenn sich die weißen Wolken zerstreuen, wird der alte Berg abgekühlt. Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, der Zen-Meister Tosan fühlt sich unwohl. Und wir, fühlen wir uns nicht manchmal auch unwohl? Vielleicht sogar heute. Andere haben Husten, Schnupfen. Oder wir fühlen uns einfach nur abgeschlagen. Oder wir haben eine depressive Verstimmung, die über einfach schlechter Laune haben hinausgeht. Wir wissen nicht, worunter Tosan leidet. Und wir wissen auch nicht, wie das vor 1300 Jahren gemeint war, was das bedeutet hat, wenn Tosan sich nicht wohlfühlt. Da weiß man ja nie bei den Zen-Leuten. Vielleicht sind da einige dabei, die dann den harten Mann markieren und sagen, ich fühle mich nicht wohl und es geht ihnen echt dreckig. Der Mönch wenigstens, der ihn besucht, der ist verunsichert, also es scheint ein bisschen mehr zu sein, als einfach nur sich unwohl fühlen. Denn sonst würde er diese Fragen ja nicht stellen. Der Mönch ist verunsichert. Mein Meister ist krank. Und dann kommt natürlich gleich die ganze Kette. Krank, leiden, sterben, Tod. Oder wie es in den lobenden Versen heißt, was ist, wenn der stinkende Hautsack entfernt, der Haufen roten Fleisches weg ist. Da sind ja immer die, im Zen sind die immer ganz schön drastisch mit solchen Ausdrucksweisen. Wobei mich hat das sofort erinnert, ich muss da immer an meine Tätigkeit als Präparierassistent im Institut für Anatomie denken. Da habe ich mein Geld damit verdient, dass ich Studenten bei der Präparation von Leichen angeleitet habe. Ein nach Kreosol stinkender Hautsack. Die senkrechten Nasenlöcher des Toten und der mazerierte Schädel, den ich zur Demonstration der komplizierten Verhältnisse am Kopf gebraucht habe. Genauso war das, so wie es hier steht, als wenn der Wanshi Shogaku, so heißt der Autor dieser lobenden Verse, als wenn der selbst in einem Präpariersaal gewesen wäre und sich mit Leichten beschäftigt hatte. Nun ist es so, dass in China es nicht so gewesen ist wie bei uns, dass es da so eine Sperre gegeben hat, sich mit Leichen zu beschäftigen. Also es gab nicht diese riesige Scheu. Und wenn der Wanshi Shogaku, also der Autor der lobenden Verse, jetzt hier mit dem Bild des Toten spielt, dann meint er zwei verschiedene Arten von Tod. Natürlich einmal den physischen Tod, das habe ich ja nun schon erläutert, aber er meint auch den großen Tod im Zen. Den großen Tod der Aufgabe oder sagen wir mal so, der Überwindung unseres kleinen Ichs. Dieses kleine Ich, das nur sich selber sieht und oder sagen wir im Wesentlichen sich selber sieht und erst an dritte Stelle oder vierte Stelle jemand anderes. America First. Das ist das Gegenteil vom großen Tod. Und der große Tod, denn das gibt das Bild auch her, denn wann sind die Nasenlöcher senkrecht und wann ist der Schädelknochen ausgetrocknet, wenn wir in tiefer Meditation versenkt sind. So wie das Dogen Zenji ja auch beschrieben hat. Er sagt, die Augen waagerecht, die Nase senkrecht und natürlich versuchen, nicht zu denken, den Schädel gedankenleer zu haben. Ein Schädelknochen ausgetrocknet. Und auch der Mönch hat beides im Sinn, als er das fragt. Einerseits ist er beunruhigt über die Erkrankung des Lehrers und er spürt die Endlichkeit des Lebens, den Tod. Andererseits möchte er aber auch was Grundlegendes wissen. Er möchte wissen, gibt es da noch etwas anderes? Etwas, das den Tod überdauert. Etwas, das einem Halt gibt, wenn man krank ist. Etwas, das einem Halt gibt, auch wenn man schwer krank ist. Also fragt er, ihr seid krank, verehrter Lehrer, aber gibt es da jemand, der nicht krank wird? Versetzt euch mal in Tosans Situation, ihr liegt da im Bett und fühlt euch schlecht und da kommt jemand und will grundsätzliche Fragen, philosophische Fragen mit euch klären. Eine Reaktion wäre ja, lass mich in Ruhe mit diesem Kram, ich will jetzt erstmal überhaupt gesund werden wieder. Tosan dagegen, immer präsent für seine Schüler, er sagt dann, ja, es gibt jemanden, der nicht krank wird. Und der Mönch, der hat vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht hat er ja eine typische Zen-Antwort erwartet, einen Schrei, einen, so wie von Rinzai oder einen Stockschlag oder irgendeine mysteriöse Aussage wie, Buddha mit dem Mondgesicht, Buddha mit dem Sonnengesicht. Aber nein, Tosat antwortet ganz direkt. Er sagt, es gibt jemanden, der nicht krank wird. Jemanden, der über Krankheit, Alter und Tod hinausgeht. Aber das reicht dem Mönch nicht. Einfach nur so der Hinweis, dass es da etwas gibt, reicht ihm nicht. Was nützt uns ein Gott oder irgendeine andere Instanz? Was nützt uns ein Gott, der da oben sitzt im Himmel und Däumchen dreht? Diese Instanz muss uns doch auch helfen. Es muss doch jemanden geben, der sich um mich kümmert, wenn es mir schlecht geht. Und macht euch jetzt nicht lustig über diesen Mönchen. Ich wollte gerade sagen, über diesen Menschen. Denn wenn ich mich genau betrachte und betrachtet euch auch mal, haben wir nicht alle die Sehnsucht nach jemandem, der immer für uns da ist, der gerade dann für uns da ist, wenn es uns schlecht geht. Bekommen wir nicht alle feuchte Augen, wenn das Sterntaler-Mädchen sein letztes Hemdchen weggibt und die Sterntaler kommen ihm vom sicheren Hungertod retten. Da gibt es auch noch viele andere Märchen, aber nicht nur im unser Märchenbereich, wenn jemand von unseren Angehörigen schwer erkrankt ist, dann haben wir hier häufig die Gewohnheit, dass wir das Kanzion extra rezitieren oder 14 Mal, sogar 21 Mal rezitieren, um dieser Person Heilung zu schenken. Das ist ja auch die Idee, dass es irgendwie helfen könnte. Und dann gibt es ja auch den transzendenten Buddha, den Vairochana, japanisch Dainichi Nyorai, vielleicht habt ihr schon mal von der Nyorai-Tradition gehört. Also dieser Vairochana oder Nyorai, der spielt im Volksbuddhismus eine große Rolle, weil er für alle möglichen Leiden zuständig ist und hilft. Also so absurd ist diese Frage von dem Mönch nicht, sondern es ist ein tiefes Bedürfnis von uns. Und deswegen fragt der Mönch auch, dieser, der nicht krank ist, kümmert der sich um euch? Und Tosan sagt dann, ich habe die Gelegenheit, mich um ihn zu kümmern. Ich bin krank und soll mich um den kümmern, der nicht krank ist? Wenn ich deprimiert bin, wie kann ich mich dann um den kümmern, der nicht deprimiert ist? Irgendwie ist das komisch. Oder wie es im Vorwort ja auch heißt, wenn die vier Elemente, also Feuer, Erde, Wasser, Luft, wenn die nicht im Einklang sind, also wenn ich krank bin, chinesische Medizin, ne? Wenn ich krank bin, wie kann man da pflegen und umsorgen? Das ist die Frage. Ein sehr traditioneller Christ wäre jetzt vielleicht enttäuscht, weil Gott muss doch zu mir stehen, gerade wenn ich krank bin und nicht umgekehrt. Aber Tosan ist Buddhist. Und als Buddhist nimmt er seine Krankheit als Gelegenheit, sich um den zu kümmern, der nicht krank ist. Es gibt auch im Christentum Strömungen, die das natürlich ähnlich sehen. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Zum Beispiel, typisches Beispiel ist immer der Meister Eckhart. Dann ist da eben kein Gott von außen, der einem hilft, wenn man krank ist. Sondern, wie Eckhart selber sagt, das Auge, mit dem Gott mich sieht, ist das Auge, mit dem ich ihn sehe. Mein Auge und sein Auge sind eins. Dann gibt es natürlich nicht mehr der Himmel, der von oben die Sterntaler hinunterwirft, sondern es sind wir selber. Und so ist es auch beim Buddhismus. Der Buddhist weiß, dass die Buddha-Natur in ihm wohnt, dass sie stets präsent ist. Er muss allerdings durch seinen ganzen Gedankensalat hindurchschauen, durch diese Affenbahne, die da tobt im Kopf. Also von wegen ausgetrockneter Schädelknochen, nicht? Also da ist ja nun genügend drin in unserem Gehirn, was da ständig herumsabbelt. Und wenn es uns gelingt, durch dieses Gesabbel hindurchzuschauen, dann sind wir unvoreingenommen und ohne Vorstellung und erleben unsere Buddha-Natur. Das ist Allgemeinplatz, wisst ihr alle. Und wie klappt das denn, wenn wir krank sind? Vielleicht sogar schwer krank? Auch dann ist es eben wichtig, uns um unsere Buddha-Natur zu kümmern. So wie Tosan das sagt. Ich kümmere mich um ihn, der da krank ist. Und wenn wir das tun, wenn wir uns um unsere Buddha-Natur kümmern, auch wenn wir krank sind, ich denke da immer an etwas, was Raphael, unser ehemaliger, nein, nicht ehemaliger, unser damaliger Lehrer hier im Zen-Kreis, wie er nach einem schweren Unfall mehrere Wochen, ich glaube Monate waren das sogar, auf der Unfallstation gelegen hat und sich wegen der ganzen Extensionen nicht bewegen konnte und dann jeden Tag geübt hat, die Meditation, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht richtig schlafen, ich kann das alles nicht. Darüber meditiert hat, dass er das alles nicht kann. Wenn wir also uns um unsere Buddha-Natur kümmern, dann ist natürlich die Frage, leiden wir dann nicht mehr? Ist das Leiden dann weg? Können wir es dann weghexen? Hier möchte ich noch auf ein anderes Koan verweisen, was ich schon mal angedeutet habe, vorhin in meinem Vortrag, und zwar das Koan aus dem Hikikanroku, Meister Baso ist schwer krank. Der wird auch gefragt, oder besser gesagt, er wird gefragt, wie es ihm gehe, und er antwortet, Buddha mit Sonnengesicht, Buddha mit Mondgesicht. Es gibt Sonne, es gibt Mond. Es gibt Leiden, es gibt Wohlbefinden. Weil wir nicht unbedingt denken müssen, dass Sonne jetzt das Wohlbefinden ist im Mond das Leiden, sondern im Zen ist der Mond eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Der Mond bedeutet Klarheit. Klarheit, die im Sonnenlicht des Alltags gar nicht so da ist. Also doppeldeutige Bedeutung. Es gibt Sonne, es gibt Mond. Es gibt Leiden, es gibt Wohlbefinden. Basso sagt zum Beispiel nicht, jetzt dürft ihr es nicht falsch verstehen, aber Basso sagt zum Beispiel nicht, was ich als Arzt manchmal denn höre, hätte ich doch nicht geraucht, dann hätte ich jetzt keinen Lungenkrebs oder ähnliches, sondern er ist einfach krank. Weder gut noch schlecht und er ist krank. In den lobenden Versen zu unserem jetzigen Korn wird das so beschrieben, wenn das Wasser des Feldes abfließt, tritt die Nässe des Herbstes zurück. Wenn die weißen Wolken sich zerstreuen, wird der alte Berg abgekühlt. Also ist das nun gut, wenn die Felder trocken werden im Herbst? Vielleicht im Frühsommer ist es schlecht. Wenn die Wolken sich verziehen, werden die Berge kalt. Klar, klar, ist es nun gut, ist das schlecht? Es ist, wie es ist. Es ist eben Buddha mit dem Sonnengesicht, Buddha mit Mondgesicht, kalter Berg, eine Nässe, die sich zurückbildet. Es ist so. Basso akzeptiert das Kranksein. Aber hier haben wir ja das Chor mit Tosan. Und bei Tosan stellen wir uns natürlich auch die Frage, kann Tosan sein Kranksein akzeptieren? Wie geht er damit um, dass er krank ist? Denn das ist ja mal der große Prüfstein. Wie sehen wir denn aus, wenn alles nicht so glatt läuft? Wenn es uns gut geht, dann können wir uns leicht vormachen, dass wir ein erleuchtetes Bewusstsein haben. Und vielleicht haben wir sogar zeitweise ein erleuchtetes Bewusstsein. Das sage ich ja immer, dass wir das viel häufiger den Zugang dazu haben, als wir wahrnehmen. Aber ein erleuchtetes Bewusstsein lässt sich eben nicht besitzen. Man kann es nicht halten. Und wenn wir uns unwohl fühlen, wenn wir krank sind, wie steht es dann mit unserem Zugang zu einem erleuchteten Bewusstsein? Auch der Mönch in unserem Koan will das wissen. Er fragt ja dann, wie ist es, wenn ihr euch um ihn kümmert? Wie funktioniert das? Dass euer Ehrwürden nach ihm schaut, statt umgekehrt. Und Tosan sagt dann, dann sehe ich nicht, dass da irgendeine Krankheit ist. Wenn Tosan Zugang zu seiner Buddha-Natur hat, dann ist sie genau im Moment einfach Buddha-Natur. Die leidet, die Schmerzen hat, aber nicht den Stempel Krankheit. Der Stempel Krankheit hat sowieso schon viele Menschen erst recht krank gemacht oder überhaupt erst zu einer richtigen Krankheit geführt. Ich kenne einige Patienten, nichts gegen die Medizindiagnostik, wir haben enorme Fortschritte gemacht in der Medizin, aber es gibt auch einen kleinen negativen Nebenaspekt. Es gibt einige, die in die Medizindiagnostikmühle hineingeraten sind. Im Röntgen ist irgendwas auffällig, dann wird eine Feinnadelbiopsie gemacht, der Befund ist unklar, dann wird Laborbefunde, da ist ein Befunde, die nicht ganz klar sind, die für einen exokrin produzierenden Tumor sprechen kann, unklarer Herkunft. Da muss man immer noch ein CT, ein MRT gemacht werden, unklare Befunde. Das zieht sich dann jahrelang hin und nachher stellt sich raus, es war nichts. So, die Patientin oder der Patient war dann jahrelang mit dem Stempel Krankheit versehen und fühlte sich auch krank. Das ist der Stempel Krankheit. Aber hier im Koan geht es ja um was anderes. Nur ich möchte das erwähnen, dass wir eben dieser Stempel, dieser Begriff, das ist wieder dieses Typische, wir geben einer Sache einen Begriff und dadurch fixieren wir es und sind nicht mehr im Fluss. Und die Medizin hat da auch Probleme mit ihren Befunden, die richtig einzuordnen. Aber zurück zum Chor. Man kann Tosans Antwort, wenn er sich um ihn kümmert, dass er dann nicht sieht, dass er dann keine Krankheit hat. Man kann das natürlich auch so interpretieren, dass es darum geht, wenn ich mich um das Leiden anderer kümmere, dass ich dann mein eigenes Leiden gar nicht so wahrnehme. Das klappt. Also wenn wir uns, obwohl wir selber Hilfe brauchen, wirklich aus reiner Selbstlosigkeit um andere kümmern, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Natürlich nicht. Aber wir alle kennen das Problem der hilflosen Helfer und deswegen ist es immer empfehlenswert, sich erstmal um sein eigenes Leiden zu kümmern. Nicht, dass man da Tosan falsch versteht. Es ist aus Sicht der Buddha-Natur natürlich trotzdem so, dass es da keinen kranken Tosan gibt. Wenn wir das wirklich aus der Leerheit betrachten, da gibt es Schmerzen, Übelkeit, Schwäche, Abgeschlagenheit und alles Mögliche. Aber es gibt nicht den kranken Tosan. Es gibt diese ganzen Symptome. Und die wollen gelebt und gemeistert werden. Und das ist nicht einfach. Und durch unseren ganzen Gedankensalat, unsere ganzen Vorstellungen, wird das noch viel schwieriger. Und trotzdem bleibt es dabei, bei diesem provozierenden Spruch, Leiden ist deine Entscheidung. Da gibt es ja sogar ein Buch mit dem Titel Leiden ist deine Entscheidung von der Zen-Meisterin Sherry Huber. Wenn ihr das mal sehen wollt, nicht mit Y, das ist ein Sexmodell, sondern Sherry mit I. Die hat also ein Buch geschrieben, Leiden ist deine Entscheidung. Gutes Buch. Denn sie meint natürlich nicht, dass es kein Leiden gibt, sondern sie meint das doppelte Leiden, die doppelte Krankheit. Die reale Krankheit und die Krankheit, das nicht hinzunehmen, dass wir krank sind. Neulich war ich mal wieder krank. Ich hatte nur leichten Schnupfen, leichtes Fieber und fühlte mich aber total abgeschlagen. Die Tabletten, die haben dann gegen die Gliederschmerzen geholfen, aber nicht gegen meine Stimmung. Die war schlecht, denn ich wollte viel erledigen und das klappte nun nicht. Erst als ich dann mich damit wirklich abgefunden hatte, das ist jetzt so, ich bin jetzt abgeschlagen, da ging es sofort besser. Sobald ich mich nicht mehr selbst bemitleidet habe mit meinem komischen Abgeschlagenheit, sondern sie angenommen habe, war es gleich besser. Und das sagt ja der Name Selbstmitleid, das Wort sagt es ja schon selber. Wenn wir unser Selbst überbetonen, ich sage ja nicht, dass wir uns nicht um unser Selbst kümmern wollen, aber wenn wir unser Selbst überbetonen, mit Mitleid, sozusagen Selbstmitleid, betrachten. Selbstmitleid hat immer den Beigeschmack von ich, mein, mir, mich und so weiter. Und dann leiden wir doppelt. Logisch. Also geht es immer darum, sich das Selbstmitleid anzuschauen, wenn wir krank sind. Sich anzuschauen, ich habe Selbstmitleid. Also nicht jetzt dieses Selbstmitleid ausmerzen, darum geht es nicht. Sondern einfach wahrzunehmen, ich habe Selbstmitleid. Ich fühle mich schlecht und ich kann damit nicht umgehen und ich kann das nicht akzeptieren und warum geht es mir so? Warum die anderen nicht? Und dieses ganze Kram, dich das einfach anzuschauen. Denn dann gelingt es uns viel leichter, damit fertig zu werden. Das zu akzeptieren. Erstmal das Selbstmitleid akzeptieren, die Krankheit akzeptieren und dann kann es passieren, dass wir einfach darüber hinausgehen und einfach nur wahrnehmen, ich habe jetzt Gliederschmerzen, ich habe jetzt dies, ich habe jetzt jenes. Und einfach nur das sein. Das ist natürlich das, was ich immer sage, aber es ist auch die einfachste Wahrheit. Es geht immer darum, das zu akzeptieren, was wir nicht ändern können. Und bestimmte Aspekte einer Erkrankung können wir nicht ändern. Wir können bestimmte Mittel einnehmen, aber bestimmte Aspekte können wir nicht ändern. Die müssen wir einfach erstmal so nehmen. Und wenn Tosan also antwortet, dann, also wenn ich mich um ihn kümmere, dann sehe ich nicht, dass da irgendeine Krankheit ist, dann meint er nicht, dass unsere physische oder auch psychische reale Krankheit nicht da ist. Die bleibt. Sondern er meint eben diese doppelte Krankheit. Unser Leiden daran, dass wir leiden. Unter dieser Krankheit leiden wir. Ich nehme euch jetzt mal mit ins Boot, sagen wir. Ich könnte auch genauso gut sagen, ich. Also leiden wir häufig. Unabhängig davon, ob wir krank sind. Im Zen nennen wir das die Krankheit dessen, der auf dem Ochsen sitzt, also seine Buddha-Natur sozusagen. Er sitzt auf seiner Buddha-Natur, der Ochsen ist ja ein Beispiel für die Buddha-Natur. Er sitzt auf seinem Ochsen und weiß nicht, dass er auf dem Ochsen sitzt. Das ist die Krankheit. Oder Hakuin Senji beschreibt das ja auch. Wir stehen mitten im Wasser und schreien doch nach Wasser. Wir sind Kinder aus reichem Haus, die in Armut und Elend ihren Weg finden. Und so weiter und so weiter. Diese doppelte Krankheit. Leiden an unserem Leiden. Kann man sich dann ja sagen, im Herzsutra heißt es, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Wenn ihr gesund seid, dann muss man sich nämlich überlegen, wenn ihr gesund seid und euch wohlfühlt, könnt ihr dann die Leerheit eurer Gesundheit sehen. In Demut könnt ihr euch eurer Gesundheit erfreuen und auch die Leerheit der Gesundheit, eurer Gesundheit euch dessen bewusst sein. Und genauso, wenn ihr euch nicht gut fühlt, krank seid, könnt ihr die Leerheit dieser Krankheit sehen. Es geht also ziemlich tief, dass man die Leerheit dessen sieht. Genauso wie gute Stimmung und schlechte Stimmung vorbeigehen können, so ist auch die Krankheit leer. Aber darüber hinaus noch, die Krankheit hat natürlich eine ganz tiefe Leerheit, weil unsere Buddha-Natur, unser Kern nicht davon betroffen ist. Das klingt gut, aber es heißt nicht, dass wir uns dann vorbeten, mein Leiden ist Leerheit und so weiter. Ich bin das ja gar nicht, mein Leiden ist Leerheit. Und das ist elendes, positives Denken. Oder wie es im Vorwort heißt, das ist der Versuch, sich mit schweren Abmühen mit Hilfe des Leichten. Das ist ein Trick, der nicht funktioniert. Unser Leiden können wir nicht mit Sprüchen abtun, sondern wir müssen uns, wie ich das schon sagte, aber man kann es nicht oft genug sagen, wir müssen uns hineinbegeben in unser Leiden und dann haben wir die Chance, darüber hinaus zu gehen. Indem wir immer wieder unsere Achtsamkeit für den Augenblick schulen, für den Augenblick unseres Ich fühle mich nicht wohl. Also wir müssen immer bewusst sein für das, was gerade ist. Mit echter Achtsamkeit und Bewusstheit für unser Leiden. Und vielleicht hilft da folgende Idee, nicht nur wenn man krank ist, sondern überhaupt. Denkt einfach, jetzt ist nicht die 50. Vorstellung meines Lebensstücks, also nicht das 50. Mal Ring des Nibelungen in Bayreuth, sondern es ist Premiere meines Lebens, dieser Augenblick. Egal, ob ich gesund oder krank bin, genau jetzt ist die Premiere meines Lebens. Und nicht nur das, das ist eine Welturaufführung, was ich jetzt habe, genau jetzt. Und wenn ihr leidet, dann macht euch klar, dass gerade jetzt die Welturaufführung eures Leidens läuft, eures Lebens. Offensichtlich ist gerade Leiden dran bei der Welturaufführung. Das soll gerade passieren. Und das hilft nicht nur gegen Selbstmitleid, sondern ihr könnt dann auch einen edlen Kern in euch spüren. Der, wie es im Vorwort ja auch heißt, vom Geringen nicht beeinflusst wird. Dieser edle Kern ist eure Buddha-Natur. Diese Buddha-Natur steht nämlich über dem Leiden. Aber nicht außerhalb des Leidens. Das ist eben immer das Gleiche. Buddha-Natur steht über dem Leiden, aber nicht außerhalb des Leidens. Über dem Leben, aber nicht außerhalb des Lebens. Und nur indem wir unser Leben und unser Leiden genau als jetzt, als Welturaufführung verstehen, die genau jetzt passiert und abläuft. Genau dann verwirklichen wir unsere Buddha-Natur. Sonst nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.